Das liegt, glaube ich, da irgendwo auf dem Desktop oder irgendwo. Auf jeden Fall, ihr kennt das auswendig, gell, die meisten von euch, wie das aussieht. Lasst uns ganz kurz wiederholen. Wie ist das aufgebaut und was bedeutet das? Was haben wir als Fundament, als Grundlage, diese fünf reformatorischen Prinzipien? Was liegt unten? Was trägt? Sola Scriptura. Was heißt das? Allein die Schrift. Sehr gut, okay. Das bedeutet, das Fundament, die Grundlage, worauf alles steht. Wenn wir das wegmachen, wenn wir das auf der Seite lassen, dann baut jeder sein eigenes Ding und dann ist alles gleichwertig und gleichberechtigt. Aber Wahrheit ist nicht darin. Die drei Säulen, was sind die drei Säulen, durch die dieses Haus eigentlich besteht? Ich glaube, dass es ein Bild war, aber so eine PowerPoint war es auch mal drin. Die PowerPoint? Christliches Glaubensgebäude. Müsste da irgendwo sein, oder? Aber es ist nicht so wichtig. Wie gesagt, ihr kennt das Ding. Das ist nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Das ist ein Fundament, drei Säulen und ein Dach. Kann man sich ganz leicht vorstellen, oder? Das Fundament haben wir gesagt, wie gesagt, das ist allein die Schrift. Was sind die drei Säulen? Ich will einfach, dass es sich vielleicht bei euch festigt, dass ihr es wisst.
Glaube, liebe
Hoffnung. Jesus. Jesus ist schon mal gut. Also. Sola gratia. Okay, was heißt das?
Gnade.
Gnade. Gratia, gratis. Ja, das ist ein Geschenk. Gnade ist ein Geschenk.
Sola fide.
Sola fide ist?
Glaube.
Allein der Glaube. Genau. Weiß ich jetzt kein deutsches Fremdwort, was darauf aufbaut. Das ist allein durch den Glauben. Das heißt, kein Werk, keine Arbeit, keine Bemühung kann dich Gott näher bringen. Kann dich besser machen vor Gott. Das geht nicht. Siehst du? Ja, jetzt ist schon aufgelöst. Solus Christus. Was heißt das? Allein durch Christus. Das bedeutet, Christus ist der einzige Mittler, den es zu Gott gibt. Übrigens ohne Untermittler und Vermittler. Das ist das, was die Bibel bezeugt. Es gibt allein einen Weg, es gibt allein einen Mittler zwischen Gott und zwischen Menschen, nämlich den Mensch Jesus Christus. Das ist die dritte Säule. Und jede von diesen Säulen ist eminent wichtig. Warum? Wenn du eine wegnimmst, kracht es zusammen. Das Dach hält nicht mehr. Es stürzt ein. Und was ist das, was einstürzt? Soli Deo Gloria. Gloria kennen wir, glaube ich, so ein bisschen, ja? Das ist Ehre. Das ist Herrlichkeit. Ruhm. Und darum geht es heute. Das ist das Dach, worum es eigentlich geht. Was das Allerwichtigste ist? Ihr Lieben, das Allerwichtigste ist, dass Gott die Ehre bekommt. Wir denken heute mal wieder, das Allerwichtigste ist, dass es allen gut geht. Das ist nicht das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist, dass Gott allein die Ehre bekommt. Darum soll es heute gehen. Und jede Säule, die du davon wegnimmst, wird von diesem Hauptziel, auf das alles hinausgelegt ist, wird es beschädigen, wird es kaputt machen. Deswegen hängt das alles so eng zusammen und deswegen vieles eigentlich habe ich schon gesagt in den letzten Predigten. Vieles habe ich euch schon mitgeteilt. Heute werde ich es heute nur noch ein bisschen entfalten. Was soll damit ausgedrückt werden? Gott allein die Ehre. Was ist der Hintergrund, um den es dabei geht? Es soll ausgedrückt werden, dass Gott allein geehrt werden soll, dass Gott allein in den Mittelpunkt gestellt werden soll, dass er alle Anerkennung bekommen soll, dass er alle Aufmerksamkeit bekommen soll und nicht Menschen in dem Gegenzug. Frage, ganz provokativ, ist das biblisch überhaupt? Könnt ihr ja freche Fragen stellen, gell? Ist es überhaupt biblisch? Denn heißt es nicht an manchen Stellen, Zum Beispiel 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer, gebt den Frauen Ehre. Gebt den Frauen Ehre. Also doch nicht Gott allein, oder? Auch Menschen irgendwie, oder? Gebt den Frauen Ehre als solchen, die auch mit Erben der Gnade des Lebens sind. Was jetzt? Oder in Römer 12, Vers 10 heißt es, dass wir in der Ehrerbietung einer dem anderen vorangehen sollen. Und diese Ehrerbietung bezieht sich, da ist über Bruderliebe die Rede. Die bezieht sich auf uns gegenseitig. Interessant, oder? Also man könnte es in Frage stellen, oder? Also, das will ich von vornherein klarstellen und dass kein Missverständnis da ist. Ihr dürft weiterhin, wenn ihr etwas Positives entdeckt bei einem von euren Geschwistern, ja, müssen wir uns ja oft Mühe geben. Wir sehen immer nur die Fehler. Wir haben so eine komische Brille. Wenn ihr etwas Positives entdecken solltet, dürft ihr loben. Das ist gut, das ist richtig und das ist biblisch. Wie gesagt, diese Stellen, die ich hier vorgelesen habe, und man könnte viele mehr da anreihen. Wir dürfen Lobendes, Ermutigendes weitergeben. Es ist gut und richtig, das zu tun. Aber bei alledem, ihr Lieben, die Qualität, das heißt die Art und Weise der Ehre und ihre Qualität, ihre Beschaffenheit, ihre Güte, ist eine andere als in Bezug auf Gott, als in Bezug auf Menschen. Versteht ihr das? Wenn wir Gott ehren, wenn wir ihm Ehre bringen, es ist eine völlig andere Kategorie, als wenn ich etwas Positives, etwas Gutes und etwas Lobendes über meine Mitmenschen sage. Das soll damit ausgedrückt werden. Aber auch was die Quantität, das heißt was die Menge anbelangt, kann es in keinem Verhältnis stehen. Das heißt, wenn Menschen ein geringes Maß an Ehre bekommen, dann bekommt Gott doch den Überfluss und die grenzenlose Ehre. Versteht ihr das? Das soll dadurch ausgedrückt werden. Das ist kein Ausschlusskriterium, darf irgendjemand irgendetwas an anderer Ehre bekommen. Aber was die Qualität und was die Quantität dieser Ehre anbelangt, es ist kein Vergleich. Es ist wie wenn du was kann man da für einen Vergleich nehmen? Das fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber es ist einfach im Verhältnis so gering, dass es nicht der Rede wert ist. Versteht ihr das? Gegenüber unserer Ehre, die wir Gott erweisen, muss alles andere menschliche Ehren verblassen. Warum ist das eigentlich so? Warum ist es eigentlich so? Lasst uns das in Frage stellen, damit wir die Ursachen und die Gründe dafür herausfinden. Im Allgemeinen, wenn wir unsere Welt und unsere Gesellschaft, wie sie funktioniert, anschauen, gibt es zwei Quellen, warum man Ehre bekommen kann oder soll. Das sind zwei Quellen. Die erste ist ein herausragender Stand. Das bedeutet, irgendjemand bekleidet ein besonderes und ein wichtiges Amt. Und da muss er gar nicht mal viel gebracht oder geleistet haben im Vorfeld, dass er diese Ehre bekommt. Ja, das ist verbunden mit dem Amt. Beispiel des Bürgermeister. Ja, der hat vielleicht noch gar nicht viel gewirkt und gar nicht viel gemacht, dass er unsere tiefste Anerkennung sozusagen verdienen müsste. Aber jeder begegnet ihm eigentlich mit einem gewissen Respekt. Also das ist normal. Damit ist eine gewisse Ehre verbunden. Also ein herausragender Stand ist eine Quelle für Ehre, für Anerkennung oder eine herausragende Leistung. Ja? Also eine herausragende Leistung kennen wir alle, haben wir mit Sicherheit in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise schon irgendwo gebracht. Das weiß ich nicht, wenn du Schulbester bist im Abi. Ja, das ist eine herausragende Leistung. Ich weiß nicht, wie viele da von euch drunter sind, ja. aber es ist nicht so wichtig. Also es ist eine herausragende Leistung und das ist für uns ganz klar. Das ist mit Ehre und mit Anerkennung verbunden, oder? Das ist so funktioniert unsere Gesellschaft. Oder jemand bringt eine heldenhafte Rettungsaktion, setzt sein Leben aufs Spiel, rettet irgendjemand. Eine außergewöhnliche und eine herausragende Leistung, die anerkannt und die geehrt wird. Sportliche Erfolge, davon brauche ich euch ja nicht viel zu erzählen. Das ist normal. Im Gegenzug ist es unnormal, wenn jemand Ehre bekommt für etwas, was er schlecht gemacht hat und was er versaut hat. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich diese Räume hier in Schutt und Asche lege, bekomme ich dafür eigentlich keine Ehre, normalerweise. Sprüche 26, Vers 1 bezeugt, dass das ein richtiges und dass es sogar ein, ja, dass es eher zunächst mal ein richtiges und ein biblisches Prinzip ist, dass Ehre der bekommt, der einen herausragenden Stand hat und der herausragende Leistungen erbringt. Sprüche 26, Vers 1 heißt es: Wie Schnee im Sommer und wie Regen in der Ernte, so unpassend ist die Ehre für einen Toren. Bisschen hart ausgedrückt. Das beschreibt hier ein Stück weit das Gegenteil. Schnee im Sommer, wie passend ist das? Meistens kommt es einem sehr ungelegen, oder? Sommer freuen wir uns auf was? Sonne, auf Baden, auf schönes, warmes Wetter. Vielleicht nicht zu heiß, aber einfach, dass es passt. Hier heißt es, wie Schnee im Sommer. Also Schnee im Sommer erwartet keiner und es ist absolut unpassend. Es passt da nicht rein. Es gehört in eine andere Jahreszeit. Falschen Zug genommen, falsch abgebogen. Schnee, muss draußen warten. Oder wie Regen in der Ernte. Da könnt ihr euch Zeit nehmen, später mit dem Wilfried zu sprechen, wie sehr er sich freut, wenn es in der Ernte regnet und regnet und regnet. Dann kannst du es beerdigen. Dann kannst du nicht in den Acker reinfahren, ernten. Es funktioniert alles dann nicht mehr. Und genauso unpassend ist es, wenn einer der, ja, ist ein Tor, ein Dummkopf, einer der permanent versagt auf der ganzen Linie, wenn der alle Ehre bekommt und wenn der überhäuft wird mit Anerkennung. Hat toll gemacht, gut, dass du versagt hast. Gut, dass du alles zerstört hast. Gut, dass du, das passt nicht. Das passt nicht. Aus genau diesem Grund, oder aus genau diesen Gründen, bekommt Gott eigentlich alle Ehre. Der erste Punkt ist ein herausragender Stand. Hat Gott einen herausragenden Stand? Es gibt keinen herausragenderen. Es gibt keinen, der darüber hinausragt. Wenn wir Ehre irgendjemand erweisen, der ein tolles Amt bekleidet. Versteht? Ich meine, ist egal, was ihr von unserem Ministerpräsidenten haltet. Aber wenn der sich anmeldet und sagt, ich will gerne bei dir Mittag essen, ich glaube nicht, dass du dann eine Buchstabensuppe auftischen wirst mit Brot. Versteht ihr? Das macht man nicht. Das ist eine Ehre. Und die ist, so behandelt man diese Menschen auch. Unabhängig jetzt erstmal davon, ob wir mit allem einverstanden sind, was sie tun und machen. Und das ist das Erste, was ich euch nahelegen möchte und ans Herz legen möchte, ihr Lieben. Allein, dass Gott Gott ist, dass er der Herrscher über alles ist, dass er von seiner Natur aus nicht ein Mensch ist, sondern dass er Gott ist, ist Grund genug, dass er Ehre zu allem Hauf bekommt. Weil er diesen Stand hat, weil er diese Position inne hat. Schlag mal mit mir auf, Jeremia 10. Jeremia Kapitel 10. Es geht in diesem ganzen, jetzt bin ich zu weit. Es geht in diesem ganzen Kapitel um die Frage, wer Gott ist eigentlich. Ist es Gott oder sind es die falschen, die fremden Götzen, mit denen das Volk Israel damals konfrontiert war? Jeremia Kapitel 10 wird über die Götzen gesagt, dass da einer wieder in den Wald geht und sich ein Stück Holz schlägt. Und dann heißt es hier in Vers 4, man schmückt es, das heißt dieses Holzstück mit Silber und Gold, mit Nägeln und mit Hämmern, befestigen sie es, damit es nicht wackelt, ja, damit es gut steht. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld und reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn sie tun nichts Böses und Gutes tun können sie auch nicht. Schaut mal, was jetzt dem entgegnet wird. Keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Denn das gebührt dir. Denn unter allen Weisen der Nationen und in all ihren Königreichen ist niemand dir gleich. Seht ihr das? Allein weil Gott Gott ist, verdient er absolute Anerkennung und absolute Ehre. Wenn er nicht Gott ist, dann verdient er es nicht. Das ist die entscheidende Frage, die wir für uns beantworten müssen. Ist er Gott oder ist er nicht Gott? Damit ist die Frage nach der Ehre aber auch mit beantwortet. Wenn er Gott ist, verdient er diese Ehre. Schaut mal, wie selbstverständlich das für Jeremia ist. Seht ihr das? Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Wem würde das einfallen, Gott nicht die Ehre entgegenzubringen? Denn das gebührt dir. Es gibt keinen, der Gott gleich ist. So ein Lied, gell? Wo ist solch ein Gott wie du? Das ist eine rhetorische Frage. Brauchst nicht suchen. Es gibt keinen. Es gibt keinen. Es hat auch etwas mit diesem Motiv zu tun, der Macht. Hier, wir haben es hier gelesen, du bist groß, groß ist dein Name durch deine Macht. Es hat auch etwas mit Macht zu tun, oder? Die Ehre und die Anerkennung, die gebracht wird, ist nicht immer aus der gleichen Motivation. Versteht ihr das? Ich kann Respekt vor jemand haben, obwohl ich das, was er mache, überhaupt nicht gut finde. An manchen Stellen, so steht in der Bibel, deine Feinde werden kommen und dir Ergebung heucheln. Ja, die bringen ihm auch Ehre, zwar nicht aus gutem und aus einer guten Motivation, aber sie bringen ihm auch Ehre. Warum? Wegen seiner Macht. Wirst du einem, der über dein Leben entscheiden kann, der einfach nur einem, ein, zwei Soldaten sagt, hey, Jungs, den da um die Ecke bringen. Wirst du dem keine Ehre entgegenbringen? Allein aus Angst um dein Leben wirst du es machen. Das ist auch ein Teil dessen, warum wir Gott fürchten sollen. Er hat alle Macht mit uns zu tun, was er will. Wir sind seine Geschöpfe. Versteht ihr? Er hat alle Macht zu tun. Deswegen müssen wir versuchen, möglichst viel Ehre und viel Anbetung ihm zu bringen, um seine Gunst zu erreichen. Das ist klar für uns, von all dem, was wir gelernt haben. Solus Christus. Er allein kann diese Ehre bei Gott erreichen. Wir werden es nicht erreichen durch unsere eigene Einstellung. Aber das ist zunächst mal diese Grundannahme, von der wir ausgehen müssen. Und das, dass wir wissen, allein durch den Glauben, allein durch die Gnade, allein durch Christus, bringt uns nie dahin, die Ehre Gottes zu vernachlässigen und zu sagen, da kann ich ja kommen, wie ich will. In Christus, meine Sünden sind alle weg. Ja, Amen. Aber vergiss nicht, wer Gott ist. Vergiss sie nicht. Vergiss sie nicht. Deswegen heißt eigentlich auch, wenn du es wörtlich übersetzt, dieses Soli Deo Gloria, heißt eigentlich, ganz wörtlich übersetzt, heißt es eigentlich nicht Gott allein die Ehre, sondern es heißt dem alleinigen Gott die Ehre. Das heißt, dem, der allein Gott ist, dem soll alle Ehre zukommen. Versteht ihr das? Weil es nur einen gibt, der Gott ist, deswegen muss alle Ehre ihm zufallen. Wenn es viele Götter gibt, dann müssen wir aufteilen, Kuchen. Ja? Aber es gibt nur einen. Deswegen alle Ehre zu ihm. Das ist das Erste. Er hat einen herausragenden, einen unantastbar hohen Stand und alle Macht. Deswegen muss er alle Ehre bekommen. Was ist das Zweite? Herausragende Leistung. Das ist klar, oder? Herausragende Leistung. Von was rede ich? Wir haben einen Bibelleseplan, wo einige mitmachen, und wir haben einige Psalmen gelesen in der letzten Zeit. Schlagt mir auf, Psalm 19. Da werden uns Gründe, gerade in den Psalmen, Gründe genug genannt, oder? Warum Gott Ehre und Anerkennung aufgrund seiner herausragenden Leistungen verdient. Psalm 19 kennen wir so gut, oder? Ein Psalm von David. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Wisst ihr, was hier ausgedrückt wird? Es ist nicht so, dass der Tag einer dem anderen zuruft, so ganz wörtlich. Ja? Das ist damit nicht gemeint. Es gibt keinen personifizierten Tag. Aber das ist eine poetische, eine bildhafte Rede, die zeigt und die uns dahin bringt, dass wir sehen, alle Schöpfung, dadurch allein, dass sie da ist, bezeugt Gottes Größe und Herrlichkeit. Denn seine Hand hat es gemacht. Denn er ist derjenige, der das hervorgebracht hat. Menschen haben erstaunliche Dinge hervorgebracht. Einige davon benutzt er jeden Tag. Aber Gott hat alles hervorgebracht. Versteht ihr, was ich meine? Und nicht dadurch, dass er sich hingesetzt hat und dass er sich komplizierte Maschinen ausgedacht hat nach 2 Jahren Entwicklungszeit und dann nochmal ein Jahr Probezeit und Beta-Version und alles Mögliche. Worte haben gereicht. Worte haben gereicht, alles hervorzubringen. Ist das eine außergewöhnliche Leistung? Es ist eine unvergleichbare Leistung. Es ist eine unvergleichliche Leistung. Psalm 22, das genaue Gegenstück dazu, kennen wir eigentlich sehr gut, oder? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Hier ist es wichtig, dass wir uns in der Bibel auskennen. Hier steht von David. Um wen geht es hier? Ist keine Frage, gell? Um Jesus Christus geht es hier. Wir wissen, Jesus Christus war Gott. Was beschreibt Psalm 22? Welche Leistung? Aber hier stehen solche Worte hier Vers 13 zum Beispiel. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Baschan mich umringt. Das sind bildhafte Beschreibungen dafür, dass er eingezingelt ist und dass er getötet werden will. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt wie ein Löwe, reißend, brüllend. Alle meine Gebeine könnte ich zählen, Vers 18. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Um wen und an welche Stelle geht es hier? Irgendwo zwischendrin heißt es, dass sie ihm die Hände durchgraben haben. Irgendeiner sieht vielleicht den Vers. Ich sehe 17. Genau. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Kennt es mit den Nägeln, gell? Durchgraben. Ist es eine außergewöhnliche Leistung, dass Gott Mensch wird, dass er leidet und bis zum Tod die Sünde bezahlt? Hätte das irgendein Mensch vollbringen können? Hätte das irgendein Mensch in gleicher Weise tun können? Ihr Lieben, Gott zeigt eine wahnsinnig große Leistung, indem er die größte Demut beweist, die überhaupt möglich ist. Indem er die allergrößte Demut beweist. Psalm 16, Vers 10. Eine weitere außergewöhnliche Leistung, das ist alles so innerhalb der letzten anderthalb Wochen, wo wir das gelesen haben. Psalm 16, Vers 10 oder Vers 9. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Sheol, das heißt dem Totenreich, nicht lassen. Wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Auch da gibt es keinen Zweifel, über wen die Rede ist, gell? Apostelgeschichte 2 aufschlagen, Apostelgeschichte 13 aufschlagen. Über Jesus ist da die Rede. Und was genau? Dass er vom Tod auferstanden ist. Was wir gefeiert haben, worüber uns wir gefreut haben. Ist eine gewaltige Leistung? Ich habe versucht, euch das deutlich zu machen, was für eine andere Qualität von Auferstehung das ist, als alles andere, was in der ganzen Weltgeschichte stattgefunden hat bis jetzt. Jesus hat den Tod überwunden. Den letzten Feind, der jeden eingeholt hat. Psalm 9, Vers 8. Und wir könnten wirklich die ganze Zeit eigentlich hier zubringen. Psalm 9, Vers 8. Der Herr lässt sich nieder auf immer. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Und er wird richten die Welt in Gerechtigkeit, wird herrschen, wird über die Völkerschaften Gericht halten in Geradheit. Was für eine Leistung ist hier beschrieben? Gott als ein heiliger und absolut gerechter Richter. Habt ihr schon mal einen absolut gerechten Richter gefunden? Die bemühen sich schon, gell? Also das will ich nicht sagen. Die bemühen sich schon. Aber 100% gerecht findest du nicht. Nie. Nie. Und er wird richten die Welt in Gerechtigkeit und wird über die Völkerschaft Gericht halten in Geradheit. Geradheit, seht ihr, er wird es gerade machen. Nicht so ein bisschen krumm. Ey, das ist eine außergewöhnliche Leistung, wofür Gott alle Ehre und Anerkennung verdient. Versteht ihr das? Und so könnten wir jetzt jede einzelne Eigenschaft hernehmen, könnten alles einzeln hernehmen und jede dieser Eigenschaften in ihrer Perfektion beleuchten und merken, boah, das können wir nicht. Also, alle Ehre ihm. Es ist absolut klar eigentlich. Und deswegen will ich das sagen und will ich das betonen, das ist das Allernatürlichste und das Allernormalste der Welt, dass Gott alle Ehre bekommt. Es muss so sein. Es kann eigentlich nicht anders sein. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Teil und zu der anderen Wahrheit. Denn es gibt fast gar nichts, was dem natürlichen Menschen ferner liegt, als Gott alle Ehre zu geben. Ist meine Behauptung, die ich aufstelle. Dem natürlichen Mensch, der sich von Gott abgewendet hat und der in Feindschaft mit Gott lebt, es gibt fast nichts, was ihm weiter fern liegt, als Gott alle Ehre zu geben. Wisst ihr, seitdem der Samen der Versuchung zum ersten Mal in Adams Herz Raum fand, danach zu streben, selbst Gott zu sein, ist dieser Samen in dem Herzen vom Menschen wie so ein Unkrautteppich gewachsen, den du mit keinem Pflanzengift beikommen kannst. Habt ihr es verstanden? Seitdem dieser Samen der Versuchung ins Herz von Adam gekommen ist und dort Raum gefunden hat, dass er anfing zu streben, oh, ich will selbst Gott sein, ich will selbst Gott sein. Seitdem ist das wie ein so Dickicht, Unkrautdickicht, wo du mit keinem Pflanzengift dieser Welt es ausrotten kannst. Das bedeutet, der Mensch wird immer, immer, immer danach streben, selbst Ehre zu bekommen, selbst Gott zu sein. Das ist wie seine DNA. Das ist so drin. Römer 1, ich weiß, diese Stelle ist euch bekannt, aber in diesem Zusammenhang will ich das nochmal euch zeigen, damit ihr mir glaubt, dass das nicht meine Erfindung ist. Römer 1. Wir kennen diese hinführenden Verse, ich lese es nur, damit wir in diesem Kontext drin sind, Vers 18. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Wie? Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Schaut mal, jetzt sind wir in Vers 21. Schaut mal, was das für, wie jetzt die Abfolge ist. Weil sie Gott kannten, das heißt, weil sie von Gott wussten, das bedeutet nicht, dass sie ihn völlig erkannten, sondern es bedeutet, weil sie ihn von ihm wussten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, seht ihr, ihn als Gott anbeten, das ist seine herausragende Stellung, noch ihm Dank darbrachten, das ist das Geschwisterkind von Ehre geben, von Verherrlichen, Dank bringen. Noch ihm Dank darbrachten, das beruht auf seinen Leistungen, oder? Das, was Gott Herrliches leistet, seine herausragende Leistung, das verdient Dank, weil wir die Empfänger dessen sind. Sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Aber jetzt schaut mal, das ist der erste Punkt. Gott die Ehre verweigern, was kommt danach? Indem sie sich für weise ausgaben. Heißt, sind sie zu Narren geworden? Also es ist das eine. Sie haben gesagt, wir sind weise genug. Wir, Gottes Offenbarung, schön und gut, aber das brauchen wir nicht. Wir sind weise genug. Kennt ihr das? Kennt ihr das irgendwoher? Das ist das, wonach der Mensch heute lebt. Hey, ich bin schlau genug zu beurteilen, ob es einen Gott geben kann oder nicht. Ich bin schlau genug, dass ich mein Leben selber regeln kann. Ich bin schlau genug, ich bin weise genug, dass ich selbst Gott sein kann, dass ich selbst verwalten kann, dass ich selbst, ich baue mir das zurecht, wie es mir passt. Indem sie sich für weise ausgaben und damit klar gemacht haben, dass sie selbst Gott sein wollen, dass sie selbst Entscheidungen treffen können, sind sie zu Toren geworden, heißt es hier, sind sie zu Narren geworden. Was ist die nächste Folge? Erst Gottes Herrlichkeit und ihm die Ehre verwerfen, ihm nicht zugestehen. Das zweite ist, selbst die Ehre zu nehmen, selbst Gott sein zu wollen. Was ist das dritte, was hier drin steht? Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen, von Vögeln, von vielfüßigen kriechenden Tieren. Was fängt der Mensch an, anzubeten und wem die Ehre zu geben? Seinen selbstgemachten Götzen. Ja, richtig. Also diese selbstgemachte Götze, was kann das sein? Alles, was ein Ersatz ist für Gott. Alles, was an einer Stelle steht, wo Gott hingehört. Für uns ist das immer so, ja, ich hab bei mir zu Hause keinen Götzen stehen. Ich bin nicht in den Wald gegangen, wie der von vorher. Ich bin sowieso nicht so handwerklich begabt, ja. Das habe ich gleich bleiben lassen. Sieht eh nicht schön aus und es wackelt immer. Darum geht es nicht. Schaut, sie haben, heißt es hier, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt. Sie haben es eingetauscht. Es hat so ein Tausch stattgefunden. Da, wo hätte Gott sein sollen, haben sie irgendetwas anderes genommen und haben es in diese Stelle hineingestellt. Das ist eine logische Folge davon. Gott die Ehre verweigern, selbst die Ehre anzunehmen und sich irgendwelche Götzen hineinzuschaffen und ihnen die Ehre und die Aufmerksamkeit und alles zu geben. Das ist dieser Irrweg und es ist immer gleich. Natürlich trifft das am meisten auf die zu, die in der Verhärtung Gott gegenüber leben, die Christus nicht kennen, die keine Umkehr in ihrem Leben erlebt haben. Das ist keine Frage. Dort ist es am leichtesten und am klarsten zu sehen. Aber, und das ist klar, dass wir uns dessen bewusst sein müssen, diese Neigung und diese Tendenz, die macht vor den Kirchentüren nicht Halt. Das ist, wir sind kein so geschützter und immuner Raum. Das wäre gut. Da werden wir eines Tages sein, aber momentan ist das nicht so. Und die Reformation hat eben genau das entdeckt. Was hat sie entdeckt? Dass die Kirche bedingt durch diese anderen Irrlehren, die da waren, über die wir uns viel zu viel schon unterhalten haben, bedingt durch diese Irrlehren zu einer menschenverherrlichenden Kirche geworden ist. Und das ist nicht schwer, das zu erkennen. Ich habe mir gedacht, allein wenn wir das von dem Äußeren angucken, ich war auf 2-3 Homepages von irgendwelchen freikirchlichen Gemeinden und habe mir so Gruppenbilder angeguckt, dachte ich, sieht man allein vom Äußeren her, wer die Leitung hat dort? habe ich nicht sehen können. Die sind mehr oder weniger alle gleich angezogen. Wenn du in die römisch-katholische Kirche zum Beispiel gehst oder eine andere, siehst du das da? Wer ein Kardinal ist, wer ein Priester ist. Auf den ersten Blick, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob wir in der ganzen Kleiderordnung da, aber je höher dein Rang, desto mehr bist du dekoriert und bist du geschmückt und alles. Ihr Lieben, ich will nicht einfach nur mit dem Finger auf andere zeigen, aber das hat auch etwas damit zu tun. Ich will auch nicht, dass wir uns selbst rechtfertigen und sagen, oh, guck mal, wir sind viel besser. Wir kommen auf uns zu sprechen, keine Sorge. Aber der Punkt ist der, die Reformation hat entdeckt, dass mit der ganzen Heiligenverehrung, mit allem, was dort im Menschenkult letztendlich stattfindet. Menschenkult. Und das ist, und da hat die Reformation eine ganz klare Antwort darauf gegeben. Gott allein die Ehre. Gott allein die Ehre. Okay, haben genug geschimpft über alle anderen, aber was ist mit uns? Und das möchte ich beleuchten. Die drei Punkte möchte ich rückwärts gehen. Das eine ist, Gott die Ehre geben. Das andere ist, sich selbst die Ehre zu nehmen. Und das dritte ist, die Ehre und die Anerkennung seinen selbstgemachten Götzen zu geben. Was ist mit Götzendienst? Wie gesagt, kein Thema, gell? Das ist alles überholt. Und wir sind mittendrin eben in dieser Zeit des Gebets und des Fastens. Eine Stelle, die ich mit euch lesen möchte, und das passt, denke ich, sehr, sehr gut hier hinein. Und da möchte ich, dass wir auch über unser Leben nachdenken. In 1. Mose, ich schlage das mal auf, eine interessante Begebenheit, wie ich finde, die zu uns spricht und die etwas zu uns zu sagen hat. Genesis 35, 1. Mose 35, Vers 1, und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist. Das ist er selber, ja. Als du vor deinem Bruder Esau flohst, da sagte Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren: Schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind. Reinigt euch und wechselt eure Kleider. Warum in aller Welt so eine Aufforderung hier? Was haben die Götzen bei denen verloren? Hey! Ich dachte, da wär ein Schnitt gewesen, dass man sich Gott zugewandt hat. Aber seht ihr, mit der Zeit, es haben sich Dinge hier hineingeschlichen. Als sie geflohen sind vor dem Laban, der Jakob mit seinen zwei Frauen, was hat die Rahel gemacht? Einen Hausgötzen mitgenommen. Seht ihr, und das schleicht sich so ein, und da vergeht einiges an Zeit, wo das da ist. Und ich weiß, wir wissen keine Details, aber es kommt immer wieder ein Schnitt, wo man sagen muss, weg damit, weg damit. Prüft es, ob das nicht etwas ist, wo jetzt eine Zeit dazu da ist. Wo Gott zu euch sagt, schafft alle fremden Götzen weg. Schafft sie weg. Reinigt euch. Wechselt eure Kleider. Das sind vielfach Bilder, und die uns diese geistlichen Wahrheiten lehren. Aber ich denke, die sehr, sehr deutlich auch zu uns sprechen. Aber nicht nur im Alten Testament, ihr Lieben. 1. Johannes 5, 21 ist so ein nachdenklicher Schluss, wie Johannes seinen ersten Brief beendet. Und wir sollten es ernst nehmen, denn er sagt, hütet euch. 1. Johannes 5, 21. Eigentlich ein herrlicher Abschluss. Ich von meinem Gefühl, ich würde den Brief nicht so abschließen lassen, aber es hat seinen Grund, warum es so ist. Er hat eigentlich alles gesagt, was er sagen möchte, man denkt so zumindest. In Vers 20 schließt er es ab. Er sagt, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen, das ist Gott. Und wir sind in dem Wahrhaftigen und in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott, das ewige Leben. Und jetzt, gell? Kinder, hütet euch vor den Götzen. Punkt. Und damit wirst du entlassen. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Passt auf. Passt auf. Das ist kein, das ist keine fromme Formel, versteht ihr? Das ist eine ernste Warnung. Hütet euch vor den Götzen. Und das, ich will euch einfach bitten, ihr Lieben, gerade jetzt, wenn wir diese Zeit des Gebets und des Fastens haben, dass ihr euch Gedanken macht. Gibt es da Personen in eurem Leben, die sehr wichtig sind? Ich denke, das ist bei den meisten der Fall, dass Personen da sind, die sehr, sehr wichtig sind. Wenn wir so ein unabhängiger Morgenstern sind, für sich alleine, hat keinen Einfluss oder ist völlig unabhängig, isoliert von allen anderen. Lass ganz kurz warten. Gottes Segen dir, Ossi. Sehr gut. Sie. Das ist nicht gut, das ist auch nicht gesund. Da dürfen Menschen in unserem Leben sein. Die dürfen eine wichtige Rolle spielen. Wir sind keine autonomen Roboter oder irgendwas. So war es nicht gedacht. Aber sind da Menschen in deinem Leben, die sehr, sehr wichtig sind und die sehr, 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 sehr wichtig sind? Sind da Menschen da, die ungefähr so wichtig sind wie Gott oder vielleicht wichtiger? Ihr Lieben, das ist ernst. Alles, was sich an eine Stelle hinschiebt und wo wir eine Abhängigkeit haben, die das übersteigt, wo Gott eigentlich sein muss, ihr Lieben, da müssen wir den Hebel ansetzen und zu sagen, nein, das soll so nicht sein, das soll so nicht bleiben. Gibt es da Dinge, auch in deinem Alltag, die einen Großteil deiner Freizeit fressen, aufzehren, die deine Gedanken und die deine Kraft und deine Energie, deine Zeit, alles, was du zur Verfügung hast, bündeln und verschlingen ins Nichts? Prüfe das, ob das für dich ein Götzen ist. Lieben, lass uns diese Zeit nehmen, die Gott uns einräumt, und uns ehrlich hinterfragen. Und was macht man mit dem, ich meine, das, wenn wir das mit auf Personen, können wir das nicht übertragen, aber mit Dingen, die wichtig sind in unserem Leben. Sagen wir, da schieben wir den Götzen halt ein bisschen mehr so auf die Seite, einfach auf dem Tisch. Hey, wie gesagt, schafft sie weg. Schafft sie weg. Deswegen sage ich, wenn es euer Ehepartner ist, schafft ihn bitte nicht weg. Das ist eine andere Kategorie, aber trotzdem. Ihr Lieben, manchmal muss ein harter Schnitt her. Der zweite Punkt. Ja, das erste reicht eigentlich schon. Streben nach Ehre. Streben nach Ehre. Unser Fleisch, ich habe es vorher schon gesagt, es lächzt nach Anerkennung und Ehre. Es ist wie ein Schwamm, wenn du da Ehre und Anerkennung drauf gießt, das saugt es auf und das saugt es auf. Das ist gut. Es tut so gut. Das ist unser Fleisch. Ihr Lieben, und das macht sogar sehr viele gute, nützliche, brauchbare Dinge, die wir tun in unserem Leben, tun wir aus dieser Motivation heraus. Boah, der eine, wie der sich einsetzt, der seine Freizeit opfert und immer mehr gibt und reinbuttert. Wow, toll. Schön, wenn er das macht, weil Jesus ihm so wichtig ist. Aber wenn er auf dieses Wow von dir gewartet hat. Aber es betrifft so viele Dinge, oder? Internet, warum bist du im Internet unterwegs? Was machst du dort alles? Und wie viel hat damit zu tun, dass du Aufmerksamkeit, Ehre, Anerkennung bekommst? Es gibt heute wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das ganze Thema Kleidung, welche Kleidung suchst du dir aus? Warum? Warum? Es hat etwas damit zu tun, oder? Auf deiner Arbeit, warum machst du deine Arbeit so, wie du sie machst? Welche Rolle spielt es für dich, wie deine Kollegen deine Arbeit bewerten? Was ist mit deinem Engagement außerhalb der Gemeinde oder außerhalb deiner Familie, irgendwo, Verein oder was weiß ich, irgendwo, wo ihr seid? Warum machst du das? Warum? Was ist die Motivation dafür? betrifft aber auch eben uns innerhalb der Gemeinde. Und wie ich schon vorher gesagt habe, du kannst gewaltige Dinge tun, beeindruckende Dinge tun. Aber Paulus im Kolosserbrief hat dazu eine klare Meinung. Lass uns das aufschlagen. Kolosserbrief Kapitel 2. Und das war die Spezialität von den Kolossern, wo sie sich neu darauf fokussiert haben, ähnlich wie die Galater. Er sagt so in Vers 16, so richte euch nun niemand wegen einer Speise oder, Kapitel 2, Vers 16, habe ich gesagt? Danke. Kapitel 2, Vers 16. So richte euch nun niemand wegen einer Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. In Vers 20 bespringen wir ein bisschen. Vers 20, wenn ihr mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht, was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Jetzt schaut mal, was er hier sagt. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit, in eigenwilligem Gottesdienst, in Demut und im Nichtverschonen des Leibes. Guck mal, wie der sich aufopfert, wie der sich aufreibt. Also nicht einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Siehst du, du kannst ein frommes Leben führen, wo andere sagen, boah, du kannst sogar wie ich hier vorne stehen und die Ehre Gottes verkündigen. Und es tun, was damit die anderen nachher sagen, boah, hat er es gut gemacht. Es geht. Es geht. Und deswegen redet die Schrift so klar. Kurz zwei Blicke in die Nachbarbriefe. Philipper, Kapitel 2, Vers 2, Paulus sagt so deutlich, sagt so klar. Vers 2 sagte, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid. Schaut jetzt, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer der anderen höher achtet als sich selbst. Nichts aus Eigennutz oder aus eitler Ruhmsucht. Das überliest man so schnell, gell? Da fliegt man einfach drüber. Paulus sagt, nein. Galater Kapitel 5, Vers 26. Ein bisschen zurück. Galater 5, 26. Ist über den Wandel im Geist die Rede, wo es hier heißt in Vers 26, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden, oh, das entsteht sofort daraus. Okay? Wenn einer das dann besser kann als ich, dann entsteht Wettkampf, entsteht, muss ich besser werden, muss ich mehr investieren, damit ich besser bin als der. Oh, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern und einander beneiden. In Bezug auf diesen zweiten Punkt, ihr Lieben, das sitzt so tief drin. Aber lasst es uns zu Herzen nehmen, lasst uns gesagt sehen. Lasst uns alles, was an Ehre uns zufällt, 10-mal an Gott weitergeben. Denn wir sind nichts, er ist alles. Und eben, das ist der dritte Punkt, die Überleitung im Prinzip schon dazu. Gott die Ehre geben. Gott die Ehre geben. Ich will euch erinnern, die Ehre steht Gott allein zu. Eine Stelle noch, die ist für mich, boah, die macht es wirklich nochmal. Römer Kapitel 11. Paulus ist mitten in einem herrlichen Lobpreis, ganz am Ende von diesem Kapitel. Und er sagt etwas Außergewöhnliches, finde ich, dass wir verdauen müssen. Vers 33 heißt es, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat den Sinn, wer hat seine Gedanken, seine Pläne, Ziele erkannt? Wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Schaut dieser Satz. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist ein gewaltiger Gedanke, ihr Lieben. Er sagt, alle Dinge, die hier auf der Erde geschaffen sind letztendlich, ich sage, alle Dinge sind aus ihm. Das heißt, der Ursprung aus Gott. Dann sagt er, sie sind durch ihn. Das heißt, sie haben durch ihn Bestand. Wenn du Gott einen Moment wegnimmst, wenn Gott einen Tag Urlaub macht, ist nichts mehr. Nein, das braucht nicht so lang. Eine Sekunde bricht alles zusammen. Bricht alles zusammen. Und zu ihm hin. Das heißt, auf ihn ausgelegt, mit der Zielrichtung auf ihn und auf seine Ehre und auf seine Herrlichkeit sind alle Dinge geschaffen worden. Seht ihr das? Aus ihm, durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit. Also das ist für uns wieder so, wo wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, das ist ein Geheimnis. Es ist nämlich so, dass selbst an demjenigen, der gottlos bleibt, Gott sich letztendlich verherrlichen wird und er Herrlichkeit und Ehre bekommen wird. Dann wirst du wieder sagen, dann sind wir wieder an dem Punkt, dann sagst du wieder, ja, dann brauche ich ja auch nichts machen. Wenn Gott sowieso alle Ehre bekommt, dann kann ich ja tun und machen, was ich will, oder? Oh, ihr Lieben. Lasst uns nochmal aufschlagen, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 8. Und das ist eine Bestätigung zunächst dessen, diese Aussage, die ich gemacht habe. Es ist noch keine Antwort auf die Frage, die ich gegeben habe. Ich möchte aber sehen, dass ihr seht, dass das wahr ist. 1. Petrus 2, Vers 8. Nämlich, dass alle Dinge dazu da sind, letztendlich Gott zu verherrlichen. Hier heißt es, in Vers 7 heißt es, euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er, das ist Christus, die Kostbarkeit. Für die, die aber ungläubig sind, für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Boah, das geht gar nicht, gell? Jetzt haben wir was gebracht. Alles kaputt gemacht. Sprüche 16, Vers 4. Das mag vielleicht hart klingen in unseren Ohren, aber ihr Lieben, es zeigt und es beweist, dass Gott alle Ehre zufällt und zufallen wird. Sprüche 16, Vers 4. Alles hat der Herr zu seinem Zweck gemacht, so auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Boah, das ist heftig. Also schmeckt uns nicht unbedingt. Aber ihr Lieben, lasst uns nicht täuschen. Es ist nicht so, dass wir hier, ein Großteil der Welt glaubt nicht, dass Jesus Christus der Erlöser ist, dass sie ihn brauchen. Was bedeutet das im Endeffekt? Dass Gott 98% der Ehre, die er von den Menschen haben könnte, verloren geht, oder? Oder wie viel Prozent auch immer. Ihr Lieben, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Wir können zwei Dinge wieder tun an dieser Stelle. Wenn wir immer an diesen Punkt kommen, können wir zwei Dinge tun. Entweder können wir sagen, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Oder wir können sagen, so einem souveränen und allmächtigen Gott will ich meine Knie beugen und ihm dankbar sein, dass ich in Christus mit ihm versöhnt sein darf. Und ihn anbeten und ihm allen Preis und Ehre bringen und aussprechen. Und mit dem Psalmist will ich enden. Psalm 115. Und ich hoffe, dass wir das mehr und mehr zu unserem Motto machen können. Denn das ist viel, viel, viel besser, seine Knie jetzt und freiwillig zu beugen, als später. Psalm 115, Vers 1. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre wegen deiner Treue, Gnade und wegen deiner Treue. Was für ein wundervoller Satz. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade und wegen deiner Treue. Ich hoffe, dass eure Herzen bereit sind, diesen Gott zu lieben und ihn anzubeten. Ihr bekommt einen kleinen Raum dazu, jetzt und in dem Ganzen, was folgt.